Silence is no longer here because of us.
Was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen?
Studierende forschen nach.
Im Rahmen des Seminars Silence is no longer here because of us haben Stefan und ich uns mit Jugendlichen aus der Junggemeinde Wurzen unterhalten, die den Spuren jüdischen Lebens in ihrer Heimatstadt nachgegangen sind und dabei auf viele interessante Fakten gestoßen sind, die sie selber erstaunt haben, die sie zum Nachdenken gebracht haben, die sie dann auch veröffentlicht haben und sie immer noch mitten in ihrem Projekt sind und in ihrer Recherche, um auf weitere Gedanken zu kommen und auf weitere Hinweise vielleicht, die die Geschichte so mit sich bringt. Sie sind nun im dritten Teil ihres Projektes, das innerhalb des Programms Weltoffenes Sachsen stattfindet. Zusammen mit dem Diakon Fabian Hansbach haben sie dieses Projekt gestartet und im Gespräch mit uns waren Simon, Georg, Tamara, Mia und Magdalena und haben uns viel über ihre Erfahrungen erzählt.
Ja, es ist der dritte Teil von einem Projekt namens Grenzgeschichten und das fing schon 2019 an. Und dort wollten wir uns eigentlich mal mit den ganzen heute noch sichtbaren Spuren der Vergangenheit beschäftigen, die wir in unserem Wurzener Land eben noch haben. Aber nicht nur festgelegt auf NS-Zeit oder auf Zweiter Weltkrieg, sondern ganz allgemein, was gibt es hier heute noch, was wir als junge Menschen sehen können, was aber ein Resultat aus unserer Vergangenheit ist. Und da sind wir 2019 auf die Spur von schlesischen Vertriebenen gekommen, ganz am Anfang, weil wir gemerkt haben oder gelesen haben, dass ganz, ganz viele, über 40.000 Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden aus Schlesien und entlang der Mulde angesiedelt wurden. Und dass am Ende auch ganz, ganz viele Vorfahren von uns sind. Also ganz viele von unseren Wurzlern, ganz von Jugendlichen hier, haben ihre Vorfahren in Schlesien. Und das fing, dort fing das an, dass wir auch eine Partnerschaft, wir haben eine Partnerstadt mit Mielec, also einer Stadt in Polen, im Landkreis Mielec. Und mit denen wollten wir was zusammen machen. Ganz exemplarisch, weil wir halt auch zeigen wollten, dass es zwar in der Vergangenheit viele, viele Sachen gab, die Deutsche und Polen vor allem getrennt haben, von Überfall 39 angefangen bis zu der Vernichtung von polnischen Juden oder die Verschleppung für die Zwangsarbeit. Und wir eigentlich über die letzten Jahrzehnte häufig das gesehen haben, was uns trennt. Und nicht, dass es doch auch Sachen gibt, die uns jetzt verbindet. Und diese neue Aufarbeitung als neue Verbindung, als neue Freundschaft auch zwischen Deutschen und Polen, das war so erstmal das Ziel. Und dann kam Corona, das machte 2020 unser Projekt ein bisschen schwierig mit dem internationalen Austausch, sodass wir uns erstmal auf Wurzen, das Wurzenland dann konzentrieren mussten oder konnten und uns dem Thema Holocaust gewidmet haben und da ganz exemplarisch eine Geschichte von einem Mann hatten, namens Hans Luchtenstein, der es geschafft hat zu fliehen mit seinem Bruder, es aber auch niemandem erzählt hat. Also der hat seinen Kindern, seinen Enkeln das nie erzählt, dass er eigentlich ein Wurzener ist, ein deutscher Jude, der geflohen ist, hat aber sein Leben kurz vor seinem Tod aufgesprochen auf Tonbändern. Also wie im Film. Und die Tonbänder hat er in seinem Haus versteckt und hat aber auch niemandem erzählt, wo sie sind. Und als sie das Haus ausgeräumt haben, haben die Tonbänder gefunden und angehört. Und dort haben die erst von der Geschichte des Vaters und des Opas erfahren, dass der eben ein Wurzener ist, dass der den Holocaust überlebt hat, seine Eltern aber nicht. Kinder haben sich immer gewundert, warum sie nie ihre Großeltern kennengelernt haben und dort hat sie es auf einmal erklärt. Und die Tonbänder haben wir bekommen durch unsere Stolperstein AG, die wir in Wurzen haben und haben die übersetzt und haben daraus einen Film gemacht. Da wir 2019 mit diesem ersten Teil auch wirklich in Polen gearbeitet haben und die auf deutsche Spuren gegangen sind im heutigen Polen, dort hatten wir einen Friedhof dann gefunden, der seit 1945 verlassen war. Und haben den revitalisiert, also ein alter, verlassener Friedhof, wo deutsche evangelische Menschen Platz gefunden haben. Am Ende haben wir gesagt, jetzt, wenn wir da schon mal waren, wir haben auch auf unserem Wurzener Friedhof polnische Spuren. Und den wollten wir uns eigentlich widmen, auch schon 2020, das ging dann nicht mit Corona, aber wir haben gehört, dass in Arbeit ist, dass die polnischen Zwangsarbeitsgräber neu gemacht werden. Und da entstand die Idee, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir uns den 13 Leuten dort mal widmen, mal was über die rausfinden und zusammen mit den Polen, mit den polnischen Jugendlichen bepflanzen. Und dort fing am Ende jetzt unsere Recherche an für diesen dritten Teil, dass wir gesagt haben, Mensch, 13 Leute, gucken wir mal, was finden wir da im Internet, was gibt's da? Und haben dieses Projekt angemeldet bei dem WOS, bei dem Programm Weltoffene Sachsen. Und die unterstützen uns seit 2019 in dem ganzen Grenzgeschichtenprojekt. Okay. Also das sind unsere Fördermittelgeber. Ja. Die waren da auch ganz glücklich, weil das wirklich mal ein Demokratieprojekt ist, wo man auch sagt, boah, ja, da sind junge Menschen, die auch wirklich mal an Vergangenheit arbeiten und die das auch wirklich unterstützt haben, dass wir uns eben erstmal um diese 13 Leute kümmern und auch diesen internationalen Austausch weiter forcieren. Und dann sind wir auf die Spur gegangen in den Arbolsen-Archiven, also die weltweit größte Sammlung an NS-Material. Und dort fing es dann an mit uns und dem dritten Teil. Und jetzt könnt ihr erzählen, was wir da so gemacht haben.
Ja, also Fabian kam dann und hat dann das Projekt vorgestellt und da haben wir uns schon in so Gruppen eingeteilt. Und er hatte auch schon so einige Akten halt mit, wo die ganzen Namen drin standen. Und ja, da hat sich halt jeder so zwei Namen rausgesucht und hat dann erstmal für ein paar Wochen in den Arolsen-Archiven nochmal zu Hause extra gesucht, alles durchforscht. Wir mussten schauen, wann die geboren sind, was sie gearbeitet haben.
Und vielleicht auch die Eltern.
Ja, also eigentlich alles, was man finden
kann,
ja, sollten wir halt rausfinden. Einfach weil da auch noch Lücken waren in den ganzen Friedhofsarchiven.
Ja. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um erstmal da reinzukommen und irgendwo anzufangen und was zu recherchieren?
Das ging eigentlich relativ schnell.
Ja, eigentlich ging das ganz fix. Das Problem war nur manchmal, dass die Namen unterschiedlich geschrieben wurden. Ja, und deswegen hat man unterschiedliche Sachen gefunden. Also zu dem einen Namen, wenn da jetzt ein Y statt einem I zum Beispiel stand, hast du nochmal viel, viel mehr gefunden. Auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen, diesen Namen so umzuschreiben. Und also es hat Spaß gemacht. Also es war richtig Forschungsarbeit. Man musste schauen, okay, ist das auch wirklich die Person? Muss man auch aufpassen, also so nach Geburtsdaten schauen, alles, aber es hat schon echt Spaß gemacht.
Ja, also ich hatte es auch einmal, dass ich bei dem Namen zwei Geburtsdaten hatte und zwei Todesdaten und das war ein bisschen verwirrend, aber ja.
Ja, das war, weil das auch polnische Namen sind und polnische Namen dann mit RZY, das ist dann auch erstmal kompliziert, nicht nur das auszusprechen, sondern eben auch das dann auch zu finden. Und dann gibt es ja wahrscheinlich nicht nur einen, der Kupczyk heißt, sondern es gab ja viele, die so hießen. Und dann auch noch den zu finden, der es dann wirklich war. Oder Staskowiak oder sowas. Das sind so Namen.
Oder Wiczorek.
Ja, das sind so Namen, die gibt es ja nicht nur einmal. Und genau die dann erstmal in den Arolsen-Archiven zu finden, das war, glaube ich, so das Komplizierteste. Wenn du dann die Anknüpfungspunkte hattest und da oben drüber stand auch Staatsarchiv Leipzig oder Friedhof Wurzen und sowas, dann wusstest du, okay, du bist schon mal in der Nähe von uns. Aber das war eben nicht bei allen so. Da gab es zu manchen Namen 400 Einträge, da dachtest du dir, okay, boah, wo finde ich den? Das musstest du halt durchscrollen, bis du mal zumindest noch das gleiche Geburtsdatum oder das gleiche Sterbedatum oder sowas hattest. Also das war schon das Komplizierteste bisher. Mhm. Und da gingen wir erstmal nur von den 13 aus.
Und dann kam noch mehr dazu.
Und plötzlich, und plötzlich fanden wir dann eine russische Liste. Und da habe ich so geguckt.
Wo kam die eigentlich her, die russische Liste?
Na, auch aus den Arolsen-Archiven.
Hat nur keiner gemerkt.
Und ich hab das halt manchmal auch ein bisschen vorbereitet, weil ich wusste, okay, wenn die Jugendlichen jetzt nicht weiterkommen, dass ich schon ein bisschen Vorlauf habe und sage, guck nochmal da, guck nochmal hier, dass man das ein bisschen gut leitet so und da unterstützen kann. Und da gucke ich so und dachte mir so, Mensch, komische Liste. So 39 Leute. Steht überall Polen da als Nationalität. Kann aber gar nicht sein. Wir reden ja von 13. Wo kommen die her? Wo sind die hin? Und in diesen 39 standen aber auch diese 13, die wir hatten. Und nun saßen wir da und dachten so, weil die 13, die wir hatten, die waren auch auf dem Friedhof erkenntlich als Opfer des Zweiten Weltkriegs, als Kriegsopfer. Und die waren auch extra an einem bestimmten Platz in einer Reihe, sodass du eigentlich, wenn du auf den Friedhof kommst, wusstest, okay, das sind die Gräber für die Zwangsarbeiter, die 13 Polen. Es waren über 160 bei uns mal in Wurzen beerdigt. Nicht nur Polen, sondern eben auch Russen, Serben, Ungarn. Aber die meisten wurden eben nach dem Krieg überführt. Entweder in ihre Heimatländer oder die UdSSR, die ihre dann nach Brandis überführt. Übrig blieben dann Polen.
Und ein Niederländer.
Und ein Niederländer. Der auch mit bei den Polen liegt. Also ganz, ganz putzig. Ne? Und zu euch gesagt, ne, ich glaube, das war unser zweites Treffen danach.
Ja, genau. Das war das zweite große Treffen und dann haben wir uns dann alle nochmal zusammengesetzt an dem Samstag und haben da gleich nochmal recherchiert.
Wir haben uns in so verschiedene Gruppen aufgeteilt mit so verschiedenen Arbeitsbereichen, also so zum Beispiel Kinder, die gestorben sind. Also das fand ich zum Beispiel sehr krass, das waren viele Kinder, die halt gestorben sind und die sind auch alle, also nicht nur die Kinder, sondern wirklich alle, die dort gestorben sind, halt auch an so Krankheiten gestorben, wo man halt sieht, wie schlecht die eigentlich gelebt haben.
Ihr habt da dabei recherchiert und dann kommen halt solche Momente, wo man eben sowas liest, dass auch jüngere Menschen an sowas schon umgekommen sind oder auch natürlich auch ältere. Aber was fühlt man dabei? Also wie fühlt ihr euch, wenn ihr das so vor Augen habt?
Also ich war ziemlich geschockt, als ich das gelesen habe, weil die meisten sind nicht mal ein Jahr geworden. Also die sind wirklich mit 2 Monaten, 4 Monaten gestorben, weil die Mütter nichts zu essen hatten oder weil die so unhygienisch gelebt haben, dass die halt daran gestorben sind, dass sie... Ich wusste in dem Moment nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Weiß ich auch immer noch nicht so ganz, aber...
Es wird einem halt auch dann bewusst, wie gut es einem jetzt selber geht. Das führt einem das immer krass vor Augen.
Kann auch passieren.
Genau, so war es am Ende ja bei uns, dass man, dass man durch die Briefe, durch den Briefwechsel mit den alten Friedhofsverwaltern rausgefunden hat, dass die Zwangsarbeiter, wenn sie gestorben sind, jetzt nicht schon extra Felder bekommen haben. Die wurden links und rechts des Hauptweges wirklich verscharrt. Also das, da hat sich keiner Mühe gemacht. Erst die Russen, als sie dann Wurzen sozusagen hatten als ihre Ostzone, haben angefangen, diese kleinen Gräber an der Seite wieder erstmal aufzumachen und die dann ordentlich zu bestatten. Also auch nicht geordnet, sondern wirklich dort an den Randwegen, wo sie eben lagen, wurden sie auf die Wiesen dann wenigstens irgendwie erstmal ordentlich beerdigt. Aber bis in die 70er Jahre gab es da eigentlich niemand, der sich drum gekümmert hat. Und dann haben wir eben auch herausgefunden, dass das gar nicht gemacht werden sollte. Also gerade zu DDR-Zeiten durfte das gar nicht laut werden. Das, auch das politische Regime am Ende hat ja verhindert, dass das aufgearbeitet wird. Und dieses alte Friedhofsverwalter-Ehepaar, die Familie Redlin, die haben dann angefangen, in den 70er Jahren alte Akten zu finden, wo auf einmal die ganzen Namen auftauchten. Und sie, die Frau Redlin, die war die Verwalterin, die war die Erste, die auf einmal Namen entdeckt hat, die gemerkt hat, wie viele Zwangsarbeiter hier eigentlich mal lagen und wie viele hier überhaupt noch liegen. Ja. Die hat mit dem damaligen Rat des Kreises und dem Rat der Stadt, wie das ja damals alles noch hieß, geschrieben und wollte schon damals eine Würdigung, dass das mal irgendwie aufgeklärt wird. Und die haben das boykottiert, die haben gesagt, das geht nicht. Und ja, 40 Jahre nach Kriegsende weiß doch keiner mehr, was hier los war. Und ach, das kann doch gar keiner mehr nachvollziehen. So haben die das begründet, dass sich keiner drum gekümmert hat. Und so vergingen Jahrzehnte, in denen aber auch ganz viele Gräber dann nicht mehr als Kriegsgrab erkennbar waren. Und so gingen die Namen nach und nach verloren. Und so blieben am Ende von den 39, die es wirklich gab, die bis heute hier liegen, 13.
Ja, das Makabre an der Sache. Wir haben dann ja auch herausgefunden, dass die dann in irgendwelche Gräber wie reingeschmissen wurden. Mhm. Und das ist halt echt
eben am Rand.
Das Makabre an der ganzen Sache. Und da, also auch bei unserem großen nochmal Treffen, da hatten die auch richtig Probleme, so die ganzen Grabstellen auch rauszufinden. Also saßen alle da mit so Friedhofsplänen von was weiß ich wann.
25.
Und hat dann versucht, irgendwie nachzuvollziehen, wo jetzt wer liegt. Aber die wurden umgebettet, irgendwo reingeschmissen, weil sie gedacht haben, die gehören mal dazu. Ja. Und das ist ganz schön viel durcheinander gekommen und das ist eigentlich schon richtig schlimm.
Das ist ja auch das Problem, dass zwar die Abteile, also wir haben vom Friedhof in Wurzen 3 Abteile.
Mit jeweils den Kategorien A bis P und sowas. Und die gibt es bis heute, das hat sich nicht verändert seit 100 Jahren, aber die Nummerierung ist anders oder die Anlage an sich hat sich grundlegend verändert. Also was mal früher Gräber waren, ist vielleicht heute eine Umgemeinschaftsanlage. Ja. Und das macht es halt schwierig, da ranzukommen. Wir arbeiten da super mit dem Friedhof zusammen, mit der Stadt, also die unterstützen uns da wirklich.
Kann man froh sein, dass das auch so, dass man auch so eine Unterstützung noch bekommt?
Ja, unser Friedhofschef, der Paul Schütz, dem ist das eine Weile schon ein Dorn im Auge, wie die Kriegsgräber überhaupt angeordnet sind und wie das alles aussieht. 2006 gab es Umbettungen und da hat man, als man dann auf einmal 12 oder 11 polnische Zwangsarbeiter und auch Kinder, es waren ja auch Kinder da drin, es waren 4-Jährige oder 6-Jährige waren ja dabei, die einfach genommen haben und irrtümlicherweise, oder, ich weiß es nicht, kann man jetzt nur vermuten, weil es frei war und eben Kriegsgrab mit auf die Opfer des Ersten Weltkriegs gelegt hat. Und das ist dann schon traurig. Also das ist wirklich makaber, dass man sich denkt, manchmal hätte Ordnung haben können, man hätte das würdig machen können und dann passiert sowas, was heute, wenn das jemand weiß, dann ist das schon ein bisschen gruselig.
Ja. Verwerflich auch.
Ja. Und wahrscheinlich ist es ja dann aber auch kein Einzelfall. Also ich meine, das ist ja jetzt nur hier so. Wenn man sich mal umschaut, dann gibt es ja wahrscheinlich noch so eine Dunkelziffer, die da hinten dran hängt. Da kann man wahrscheinlich gar nicht viel damit
reden. Richtig, auch in anderen Städten. Also wir wissen zum Beispiel auch durch unsere Nachforschung, dass Wurzen jetzt nicht der Einzelfall ist. Ja. Also wir haben ja gerade Beul und sowas, wo auch diese ganzen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung waren. Die sind einfach weg. Da erinnert nichts dran.
Ja.
Diese ganzen Euthanasie-Programme, Aktion T4, Aktion Reinhardt und was es da alles gab, daran erinnert ja nichts. Aber wir haben uns zumindest fürs Wurzener Land gedacht, wir wollen die Orte sehen und besuchen, wo es mal. Wir versuchen ja gerade auf Ahnenforschung zu gehen, ob es denn nicht sogar bis heute noch Nachfahren gibt, die man vielleicht sogar einladen könnte. Denn wenn wir die Gedenkstätte errichten, das dauert lange. Also wir müssen uns mit dem Friedhof unsere Pläne, unsere ganzen Ergebnisse vorstellen. Die müssen mit der Stadt arbeiten und erst die können die Botschaften einladen. Die müssen kommen und sagen, ja, das ist uns wichtig, das finanzieren wir. Denn das bezahlt ja nicht der Friedhof an sich, das bezahlt dann die Kriegsgräberfürsorge. Und bis die sich einschalten und alle hier waren und sagen, ja, das machen wir und so sieht's aus, kann das bis zu 5 Jahren dauern. Also bis dann wirklich so eine Gedenkstätte da ist und bis die alle würdig ihren Platz auch finden, bis alle Namen auch auf dieser Tafel stehen, vergehen wahrscheinlich bis zu 5 Jahren. Aber das ist es uns irgendwo wert.
Ja, nee, finde ich klasse, dass ihr euch dahinter setzt und damit angefangen habt, überhaupt das Ganze erstmal aufzurollen und das Buch aufzuschlagen. Und sobald man dann die erste Seite umblättert, dann denkt man, oh, es gibt ja doch noch so viel eigentlich, was da hinten dran hängt.
Ja, und so viele Orte. Also wir haben jetzt auch mit dem Krankenhaus geschrieben, weil wir gelesen haben, dass ganz viele im Krankenhaus gestorben sind. Und dann versucht rauszufinden, war denn unser jetziges Krankenhaus schon immer das Krankenhaus? Ja. Und das war's. So, und dann haben wir mit dem Geschäftsführer geredet und haben gesagt, wir wollen jetzt keine riesen Gedenktafel, weil das sieht immer ein bisschen putzig aus, an einem Ort der Heilung, dann wir gedenken der Toten. Schwierig. Aber wir haben gesagt, ihr habt hinten den Erholungspark dran, könnten wir denn da nicht einen Baum stiften mit einer kleinen Inschrift? So, dass wir an die Namen denken, die hier so gelitten haben, die ja wirklich an wie ihr gesagt habt, Nichtigkeiten gestorben. Also das sind Krankheiten, die gibt's heute nicht so. Ja, klare Anzeichen an Mangel, Ernährung, an was die Menschen dort gestorben sind.
Und Tuberkulose.
Ja. Tuberkulose, ganz schlimm. Ja. Klar, auch viele Arbeitsunfälle, also gerade die Steinbruchmitarbeiter. Also wenn man dann auch liest, an was sie gestorben ist. Es ist richtig gruselig, es ist bewegend und es ist richtig gruselig. Also gerade auch werdende Mütter, da gab es eine Frau, die hat gerade ihr Kind geboren und ist dann daran gestorben, weil sie einfach nicht die medizinische Versorgung bekommen hat, wie eigentlich jemand Deutsches, weil es eine Zwangsarbeiterin war. Wir haben herausgefunden, dass es in Wurzen ein Arbeitslager gab, ein riesengroßes Arbeitslager, an was nichts erinnert. Das ist makaber, weil heute ist dort ein Gartenverein drauf. Also es ist sehr bewegend, weil man sich denkt, gerade das Durchschnittsalter mit, was haben wir herausgefunden, knapp 24, 25, also Mitte 20 war so die Grenze. Also ich bin 26 und ich denke mir so, boah, was die Menschen erlebt haben, das ist so gruselig. Also, das ist ja nur der Durchschnitt. Da gab es eben die jungen Mädchen, die sind dort mit 17, 18 gestorben. Ja.
Oder die Kinder mit 2 Monaten.
Und da, aber an die erinnert halt nichts. Wir haben die Unterlagen, wir haben das alles da, aber wir wollten halt schon, dass jedem Namen dann auch gedacht wird. Egal, ob das ein Neugeborenes oder eine Fehlgeburt war oder ob es jetzt der 70-jährige ältere Herr war, es soll an alle gedacht werden. Das ist so unsere Motivation.
Ja, finde ich cool, dass er das macht. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich auch emotional erstmal verarbeitet werden muss, auch irgendwo, was man dann so erlebt. Aber dass ihr euch überhaupt, also dass ihr überhaupt diesen Schritt macht, weil es ja nun schon unsere Aufgabe ist, sowas zu machen, weil es kann irgendwann kein anderer mehr machen. Das müssen wir machen, unsere Kinder, unsere Kindeskinder. Deswegen kann ich sowas nur eigentlich begrüßen und kann auch nur an euch das so weitergeben, dass ihr da, dass ihr das weitermachen müsst auf jeden Fall.
Ja. Was einem auch so nahe geht, ist ja, dass das alles hier direkt vor unserer Haustür passiert ist.
Wahrscheinlich also noch viel mehr.
Also ich zum Beispiel, ich wusste davon vorher überhaupt nichts. In der Schule wurde uns auch nie so gesagt, dass das genau hier in Wurzen und die umliegenden Dörfer, dass das alles passiert ist. Ich habe so oft auch die Wörter von den Dörfern gelesen, wo ich lebe, und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn das so nah ist.
Ja, also es wird halt auch immer nur gesagt, ja, die Opfer, die ganzen Soldaten oder die ganzen Menschen, die in den Konzentrationslagern gestorben sind, und nie wird von den Zwangsarbeitern geredet. Also ich meine, auf den ganzen Dörfern, ich komme jetzt aus Falkenhain, und dort war fast auf jedem einzelnen Bauernhof mindestens ein Zwangsarbeiter. Also da war in der Hälfte des Dorfes in dem Haus ein Zwangsarbeiter. Die sind meistens dort besser behandelt worden als in diesen großen
Fabriken und so.
Ja, aber und teilweise, also ich habe auch nochmal mit einem älteren Mann gesprochen, der hat das gar nicht so wahrgenommen, dass das eine Zwangsarbeiterin war, sondern er hat es so als Mitglied der Familie gesehen. Aber
das ist wirklich so.
Und eine Tante, ne? Ja, also er hat wirklich gesagt, na, eigentlich war das wie so eine Tante für mich. Also er ist dann nur, weil wir ihn darauf angesprochen haben, ist ihm klar geworden, dass es eigentlich eine Zwangsarbeiterin war. Aber es ging halt nicht allen Menschen so in diesem Sinne, ich will jetzt nicht sagen gut, aber immerhin besser. Also die haben wenigstens noch leben können wie Menschen, nicht wie, ja.
Wir haben das ja auch auf dem Dorf rausgefunden, am Ende in Mühlbach bei Johanna, die, wo es am Ende sogar wie eine Art Love Story gibt. Also da hat dann... Also da gibt es anscheinend Tagebucheinträge, oder was hat sie erzählt? Irgendwie haben die da irgendwie Bilder oder Tagebücher Briefe gefunden. wo am Ende, wo man zwischen den Zeilen schon lesen kann, dass da, das war ein französischer Zwangsarbeiter, wo dann doch anscheinend irgendwie was lief. Ja, ja. Das sind dann so andere Welten, so andere Sachen, die man aber wahrscheinlich gar nicht kennen würde, wenn man sich damit nie beschäftigt hat. Dann ist es eben so nah. Ne? Also
und manchmal, das Film ist ja auch, dass sie eben nach dem Krieg, die es überlebt haben, dann auch eigentlich dann keine Rente dafür bekommen haben. Die Jahre waren eben weg. Zum Beispiel bei meinen Großeltern, da war ein, der hatte in den 80er Jahren nochmal an meine Großeltern geschrieben, könntet ihr bestätigen, dass ich bei euch gearbeitet habe? Sonst hätte die keine Rente drauf gekriegt.
Und deswegen haben sich dann ganz viele nochmal gemeldet, irgendwie als Rentenanspruch. Also das waren die Opfer der Zwangsarbeit, die hätten nichts gekriegt. Ne? Also das ist krass, du konntest doch nicht einfach sagen, hier, der Krieg hat mir eigentlich mein Leben kaputt gemacht und meine Jugend versaut. Nee, das müssen sie bitte erstmal nachweisen. Weil das ist typisch Deutschland natürlich. Bitte weisen sie es nach mit Anlage N. Aber das ist dann auch schon krass. Ne? Also du überlebst das und musst es dann auch bitte noch nachweisen für deine Rentenansprüche. Aber ja, das ist so unser Projekt. Und ich fand das eigentlich ganz süß, was du gesagt hast in dem Artikel.
Das ist auch richtig krass. Das muss ich auch erstmal in meinen Kopf reinkriegen, dass wenn wir uns jetzt nicht mit dem Thema beschäftigt hätten, dass diese Namen, diese Stories, die wir jetzt halt erforscht haben, das wäre verloren gegangen. Das wäre, da hätte keiner mehr drauf geguckt, das wäre niemals rausgekommen. Ja. Und es ist halt, es ist schon krass, dass wir da jetzt in unserem Alter, so jung wie wir sind, schon sowas Krasses bewirken können oder sowas Krasses machen. Und so was es auch für Ausmaße annehmen kann, wird, das ist eigentlich jetzt noch unvorstellbar, aber das ist schon ein tolles Gefühl.
Das ist schon echt heftig, weil es eigentlich angefangen hat mit 13 Namen und wir wollen die ein bisschen schön bepflanzen zu, okay, es sind 39 und wir arbeiten an einer riesen Gedenkstätte.
Das ist verrückt, aber ich kann euch nur vom Herzen Danke sagen, nicht weil ich das Projekt mache oder wir gerade lernen in der Hochschule, wie man das auch weiterträgt, sondern ich sage es einfach von mir aus, weil ich finde es einfach bewegend und ich bin auch ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ich bin sprachlos, wie viele Infos ihr rausbekommen habt und was ihr schon recherchiert habt und was ihr in die Wege geleitet habt. Das sollte man auf jeden Fall sehr schätzen.
Das ist das, was ich schon gesagt habe, ist einfach so ein tolles Gefühl der Wiedergutmachung, dass man was aufarbeiten kann, dass man was zurückgeben kann. Und gerade wir, ich meine, wir waren jetzt zwar nicht dabei, aber das macht es halt noch besonderer, dass gerade wir uns da so mit beschäftigen, was zurückgeben können. Allgemein was geben können an Familien, die darüber vielleicht nie was gewusst haben oder so. Das ist schon toll.
Ja, vor allem haben wir die Verantwortung. Also klar können wir immer sagen, wir hatten damit nichts zu tun. Das waren ihre Großeltern oder Urgroßeltern. Ja, das ist so diese typische Aussage. Aber gerade wir haben doch die Verantwortung. Gerade wir müssen doch dafür einstehen, dass es eben nicht wieder passiert. Das ist unsere Aufgabe, auch gerade hier, auch gerade als deutsche Jugendliche. Ja, das klingt immer ein bisschen putzig, wenn man das sagt, aber gerade wir haben die schon irgendwo eine Last zu tragen. Aber die Verantwortung müssen wir auf uns nehmen. Das hat die Frau Redlin eben damals auch schon in den 80ern geschrieben, dass wir als Wurzner oder als Wurznerland haben wir keine gute Rolle in der NS-Zeit gespielt, definitiv. Welche Stadt hat das schon? Ne? Aber für sie war das halt auch so dieses Lokale, dass sie darum gekämpft hat, dass daran erinnert wird. Und da hat sie halt auch gesagt, dass wir dass noch wahrscheinlich noch nie von Wurzen oder dem Wurzner Land aus eine Bitte um Vergebung ausgesprochen wurde. Dass noch nie eine Bitte um Entschuldigung oder irgendwas ausgesprochen wurde. Und dann auf diesen Brief kam eben der Satz, ist wichtig, klar, aber nach 40 Jahren weiß es doch keiner mehr. Und jetzt fangen wir 80 Jahre später damit an und wir wollen es durchziehen. Klar, uns steht kein politisches Regime irgendwo dagegen. Also wir werden ja wirklich unterstützt von Staat und Kirche und vom Freistaat und allem Möglichen. Also die sind da voll dabei. Aber es ist krass, dass man so nach 80 Jahren eben dann doch jetzt endlich anfängt. Auch gerade jetzt mit so einer großen Jugendgruppe. Das sind nicht nur 3, 4, das wäre auch schon super. Aber es sind halt über 20. Ja. Die versuchen wirklich dieses Zeichen der Entschuldigung und diesen Schritt zur Versöhnung eben gehen. Ja. Und das ist schon ziemlich bewegend so mit euch.
Ich finde das Projekt natürlich auch sehr interessant. Ich finde das sehr schön, dass wir so wissenschaftlich arbeiten. Das ist für uns als Schüler auch sehr interessant. Ich finde das toll, dass man sich hier engagieren kann als Jugendlicher. Hier kann jeder mitmachen und das finde ich einfach eine tolle Sache. Und ich glaube, ohne unseren Diakon Fabian Ansbach, der engagiert sich hier und schlägt sich hier mit allen Behörden rum, dass das auch wirklich was wird. Es kann was werden, es kann ja auch sein, dass das dann nicht zustande kommt, aber Wir versuchen da so gut wie möglich dran zu arbeiten und sind da, denke ich, auf einem guten Weg.
Ja, ich glaube, also ob das mit der Gedenkstätte los ist, ist halt wirklich so eine Sache. Ne? Das ist noch total offen. Also es kann, die Botschaft kann dann sagen, lohnt sich tatsächlich nicht, weil wir auch gar nicht an die verlorenen Namen vielleicht rankommen, weil da schon irgendwas drüber gebaut ist oder so. Dann können die auch sagen, ne, das ist zwar nett, aber machen wir nicht. Aber trotzdem, also selbst wenn es das nicht werden würde, könnten wir immer noch durch finanzielle Mittel, durch Fördermittel immer noch erreichen, dass irgendwo Gedenktafeln, Gedenksteine hängen. Dann wird es vielleicht nicht die Zusammenführung der Gebeine, aber dann wird es vielleicht eben dann dieser Aussteller mit allen Namen an einer bestimmten Stelle. Und
das zumindest, dass die Menschen nicht vergessen werden, dass die da sind, dass die wieder ein Leben bekommen.
Und die Familien auch wissen, wo sie hingehen können, und zum Gedenken.
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich so nicht wüsste, wo meine Vorfahren waren, dass die Krieg waren oder dass sie gefangen genommen wurden, aber nicht wüsste, was passiert ist.
Aber das haben wir mit dem Holländer zum Beispiel. Der eine, der dort liegt, dann haben wir herausgefunden durch die Ahnenforschung, dass der Familienstammbaum online ist. Und bei ihm ist zwar das Geburtsdatum alles da, wo er geboren ist, aber dann steht dort nur Fragezeichen. Und wenn wir die jetzt anschreiben würden und denen erklären würden, hey, euer Urgroßvater, euer Opa, der ist hier in Wurzen, der ist verschleppt worden, der ist hier, ihr könnt ihn hier besuchen, könnten wir nach Familien eine Lücke schließen, ihre Geschichte.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch auch Zeit genommen habt
und
gesprochen habt. Es ist verrückt, aber ich kann euch nur vom Herzen Danke sagen, nicht weil ich das Projekt mache oder wir gerade lernen in der Hochschule, wie man das auch weiterträgt, sondern ich sage es einfach von mir aus, weil ich finde es einfach bewegend und ich bin auch ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ich bin sprachlos, wie viele Infos ihr rausbekommen habt und was ihr schon recherchiert habt und was ihr in die Wege geleitet habt. Das sollte man auf jeden Fall sehr schätzen.
Das heißt, was ich schon gesagt habe, ist einfach so ein tolles Gefühl der Wiedergutmachung, dass man was aufarbeiten kann, dass man was zurückgeben kann. Und gerade wir waren jetzt zwar nicht dabei, aber das macht es halt noch besonderer, dass gerade wir uns da so mit beschäftigen, was zurückgeben können. Allgemein was geben können an Familien, die darüber vielleicht nie was gewusst haben oder so. Das ist schon.
Silence is no longer here because of us.
Was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen?
Studierende forschen nach.